herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Mein Name ist Julius und heute bei mir zu Gast ist Anna-Lena von Hodenberg. Für die, die schon länger treue ZuhörerInnen dieses Podcasts sind, ja, ihr täuscht euch nicht, ich habe schon mal mit Anna-Lena gesprochen und zwar Ende 2023. Damals noch in ihrem alten Büro haben wir über Hate8 gesprochen, was Hate8 ist, was Hate8 macht, wie Hate8 funktioniert, warum sie das macht. Das heißt, wenn ihr da mehr Informationen zu wollt, springt mal dahin. Denn wir reden heute über ein paar andere Dinge. Wir reden darüber, vor allem wie Anna-Lenas letztes halbes Jahr war. Denn wer regelmäßig auf LinkedIn unterwegs ist, konnte quasi gar nicht an ihr vorbei. Zum Weihnachten 2025 haben sie und ihre zweite Geschäftsführerin ein Einreiseverbot bekommen für die USA. Und was das für sie persönlich heißt, was das für die Organisation heißt und wie das sein kann, dass eine, nicht despektierlich, eine kleine Berliner Organisation in das Fahrwasser der großen globalen Auseinandersetzung kommt und wie man sich das alles zusammenreimen kann, genau darüber reden wir. Es ist völlig verrückt, wie geopolitische Interessen dazu führen, dass Anna-Lena und andere Personen kurz vor Weihnachten ein Einreiseverbot für die USA bekommen. Darüber reden wir und noch über viele andere Dinge. Wie immer, erzähl deinen Freundinnen von diesem Podcast, erzähl deinen Bekannten, deinen Verwandten, erzähl allen von diesem Podcast, damit es möglichst viele Leute hören. Und es gibt eine Steady-Page. Wenn du möchtest, dann guck da vorbei auf Steady, such dir da den Goodcast und unterstütz unsere Arbeit. Jetzt geht's erstmal los. Viel Spaß! Anna-Lena, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Goodcast.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir haben gerade eben gemeinsam nachgeguckt. Wir haben das letzte Mal miteinander gesprochen im Oktober 2023. Wenn du diesen Zeitraum jetzt so kurz zusammenfassen würdest, was hat sich seitdem getan?
Puh, 2,5 Jahre. Wahnsinnig viel. Wir haben angefangen, ja, wir haben große Plattformen verklagt mit großen Grundsatzprozessen. Also wir haben ein großes Verfahren gegen Twitter gestartet. Wir haben ein großes Verfahren Anfang dieses Jahres gegen Google gestartet. Der Digital Services Act ist in Kraft getreten. Das war erstmal ein riesengroßer Moment der Hoffnung, weil wir dachten, okay, krass, jetzt gibt es so ein ganz starkes Gesetz für ein sicheres und geschützteres Internet und waren irgendwie so total hoffnungsfroh. Und gleichzeitig ist irgendwie letztes Jahr Donald Trump hat seine zweite Amtszeit gestartet und hat genau diesem Gesetz irgendwie den Kampf den Kampf angesagt und genau. Und als Folge daraus haben wir Anfang dieses Jahres sind wir sozusagen mitten in so einen geopolitischen Konflikt geraten und sind haben so eine Sanktion, also ein Einreiseverbot in die USA ganz prominent bekommen. Und also wir sind noch die Organisation, die wir damals waren und wir sind es auch nicht, weil sich einfach so viel geändert hat.
Ist es denn besser geworden seitdem? Das Internet.
Leider nicht.
Leitet ein bisschen zu.
Also leider nicht. Also ich muss sagen, es hat sich nicht viel verändert. Also wir sind in der Situation, wo wir eigentlich, wir haben ja Strafverfolgung in Deutschland zumindest, aber die kommt überhaupt nicht hinterher, weil das Internet, weil soziale Medien eben Orte sind, wo systemisch einfach so viel Gewalt, Desinformation, Dinge, die auch eben für Kinder und Jugendliche gefährlich sind, weil die eben, also die den Kinder- und Jugendschutz einfach missachten, passieren, dass eben da eine Strafverfolgung oder auch etwas, was eben danach kommt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn diese Verstöße alle schon passiert sind, die überhaupt nicht hinterherkommt. Und hatten wir ein Gesetz, was uns zum ersten Mal in Europa für den ganzen europäischen Binnenmarkt in die Lage bringen sollte, zumindest in einigen Punkten vor die Lage zu kommen. Also zu sagen, bevor der Verstoß passiert, bevor der Kinder- und Jugendschutz da verletzt wird, bevor eine Person mit dem Tod bedroht wird, bevor versuchen wir eben diese sozialen Medien durch Regulierung so zu gestalten, dass die Risiken geringer sind. Und dieses Gesetz wird einfach nicht durchgesetzt. Und deswegen ist es so ein bisschen so, ja, es ist so ein bisschen wie so ein Fiebertraum, ne? Weil man eigentlich hat man alle Werkzeuge in der Hand, sie sind alle da und sie werden eben nicht umgesetzt, weil die weltpolitische Lage so ist. Und deswegen hat sich eben substanziell auch auf den sozialen Medien nicht viel verändert, sondern wir sind eigentlich in der gleichen Situation. Und sogar fast noch, also wenn du dir jetzt anguckst, die großen Digitalkonzerne, Musk, Zuckerberg, Bezos, alle haben sich halt hinter Donald Trump gestellt und haben erstmal so eine Attitüde, Regulierung in Europa ist jetzt für uns nicht mehr Fokus, sondern für uns ist Fokus, uns jetzt hier mit der US-Regierung gut zu stellen, die eben auch andere Interessen hat. Und das, was uns für uns der Fokus ist, einfach maximalen Profit zu machen. Und ja, plötzlich ist sozusagen, wie sicher ist das Internet? Also um auf deine Frage zurückzukommen, ist es denn jetzt sicherer geworden? Plötzlich ist die Frage, wie sicher ist das Internet, zu einer geopolitischen Frage geworden, wo auf der einen Seite die Europäische Union steht mit der Frage, werden wir im Internet es hinkriegen, unsere Gesetze und unsere demokratischen Werte durchzusetzen? Und auf der anderen Seite die USA, die sagen, wir wollen das nicht. Und wir sind bereit, auch wirklich krasse Maßnahmen zu ergreifen, um das eben zu verhindern.
Warum werden die Gesetze nicht durchgesetzt?
Weil Donald Trump mit Strafzöllen droht. Weil Donald Trump damit droht, die Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Also wir haben schon vor der Wahl, also 3 Wochen vor der Wahl, hat J.D. Vance ein großes Interview gegeben, wo er gesagt hat, wenn Elon Musk in Europa reguliert wird, dann werden wir die Ukraine nicht mehr unterstützen. Dann werden wir sozusagen unsere NATO-Unterstützung für die Ukraine zurückziehen. Donald Trump hat gesagt, wenn ein US-amerikanisches Social-Media-Unternehmen, wie zum Beispiel Meta, wenn die ein Bußgeld bekommen, dann sehen wir das wie ein Strafzoll. Und dann gibt es Strafzölle zurück. Das heißt, die Bedrohung ist auf einmal, die geopolitische Bedrohung ist auf einmal so groß, dass sich die Europäische Union zweimal überlegt, ob sie halt ein Bußgeldverfahren verhängt oder nicht. Und nachdem sie das erste Bußgeldverfahren verhängt hat, nämlich 2 Wochen vor Weihnachten, kam auch prompt die Antwort. Es war noch eine softe Antwort, es sind jetzt noch keine Strafzölle, aber man hat eben sehr, sehr klar am 24., also am 23.12. beziehungsweise am 24.12. dann an Weihnachten ein sehr klares Signal gesetzt, indem man eben 5 Personen, einen ehemaligen Kommissar der Europäischen Union, 2 Personen aus Großbritannien, die eben eine gegen Desinformation und Radikalisierung im Internet arbeiten und eine Organisation aus Deutschland, mich und meine Geschäftsführungskollegin, hat man halt sanktioniert. Weil wir eben daran arbeiten, dass dieses Digitalgesetz durchgesetzt wird. Und das war halt sozusagen so ein erster Warnschuss. Und das hat die Europäische Kommission auch gut verstanden.
Jetzt hast du das Thema ja schon angesprochen und ich würde direkt darauf eingehen, obwohl ich da eigentlich später erst hinkommen wollte. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du eine E-Mail bekommen oder habt ihr es am 24. morgens in der Zeitung gelesen?
Nee, wir haben es am 23. nachts um 23.47 Uhr, Josefine hat es nochmal nachgeguckt, hat jemand uns darauf aufmerksam gemacht, weil es gab schon ein bisschen Berichterstattung und es gab schon auf LinkedIn ein paar Leute, die irgendwie dazu gepostet hatten. Und ich war kurz davor, ins Bett zu gehen, es war der 23.12. Ich meine, was macht man da schon? Am nächsten Tag ist Heiligabend, man muss dann irgendwie, ne, man will dann irgendwann ins Bett und dann diesen Heiligabend da irgendwie am nächsten Tag begehen, freut sich schon ein paar Tage frei. Und ich habe nochmal, weil man ist halt als Geschäftsführerin, guckt man halt am Ende des Tages immer nochmal auf sein Handy, bevor man ins Bett geht. Ja, und dann habe ich nochmal auf mein Handy geguckt und habe halt diese unbeantworteten Anrufe von meiner Geschäftsführungskollegin Josefine Ballon gesehen. Ja, und dann habe ich die angerufen und dann ja sind wir auf X gegangen und haben die Tweets angeguckt. Ein Tweet von Herrn Rubio, dem Außenminister, dem amerikanischen, der eben gesagt hat, 5 Personen wurden sanktioniert, weil sie eben zum DSA arbeiten, also zum Digital Services Act, zu eben genau diesem europäischen Gesetz. Und deswegen, so interpretiert er es, Zensur von US-amerikanischen Unternehmen betreiben, weil sie bewaffnete Organisationen sind und Radical Activists, also ich kann es nicht anders sagen, Weaponized Organization und Radical Activists, so hat er es halt geschrieben. Und dann gab es eben 2 Tweets von US Undersecretary Sarah Rogers, die kann auch jeder sich im Internet noch angucken. Und da wird halt so ein bisschen so eine kleine Biografie von uns aufgemacht und wird halt gesagt, hier, aus den und den Gründen dürfen jetzt eben Josefine Ballon und Annalena von Hohenberg nicht mehr in die USA einreisen. Ja, und das war's. Es gab auch nie irgendwie eine andere Notifikation oder einen Brief oder ein Schriftstück. Es gibt 3 Tweets.
Auf einer ganz persönlichen Ebene, was macht das mit dir?
Das, ganz viele Sachen. Das ist so eine totale Bandbreite. Also auf der einen Seite ist es halt krass bedrohlich. Also du sitzt halt so in deiner Wohnung in Berlin und denkst so, krass, das US-Außenministerium hat mich gerade so zur Persona non grata erklärt. Und du spürst natürlich so diese ganze Macht, die hinter so einem Apparat von so einem riesengroßen Staat steckt, von dem, der jetzt auch in der letzten Zeit sich nicht gerade damit hervorgetan hat, irgendwie rechtsstaatlich besonders genau oder, also ich versuche es mal höflich auszudrücken, sich genau, der auch ab und an mal den Rechtsstaat einfach auch ignoriert. Ne, also ich sag mal so, natürlich die US-Regierung hat jedes Recht zu sagen, die Person darf nicht einreisen. Das machen wir in Deutschland auch. Das ist ne, sozusagen gängige Praxis. Aber darum geht es ja hier nicht. Es geht ja darum, an Heiligabend 5 Personen ganz öffentlich zu stigmatisieren und eine Drohgebärde auszusprechen und zu versuchen, die halt auch, ja, also wir haben es einen Akt der Repression genannt, also die halt so unter Druck zu setzen, dass sie Angst haben, ihre Arbeit weiterzumachen. Und bis zu einem gewissen Grad ist das auch so. Also es ist erstmal wirklich total beängstigend. Dann ist es völlig unklar, was das eigentlich bedeutet. Also wer darf dann jetzt nicht mehr einreisen, nur ich oder auch meine Familie, so steht es zumindest in einem Tweet. Was bedeutet Familie? Sind das jetzt alle meine Verwandten? Sind das meine engen Verwandten? Das kann man alles gar nicht wissen. Und dann wurde eben noch was Zweites in den Raum gestellt, nämlich, dass die Sanktionen, also man hat dann so von diesen Magnitsky-Sanktionen gesprochen. Das sind so Sanktionen, die russische Oligarchen normalerweise bekommen. Und da hat man betont, das sind jetzt nicht diese Magnitsky-Sanktionen, aber man hat die eben so auch in diesem Tweet in den Raum gestellt. Und das würde halt, das ist halt das, was eben dem Chef des Internationalen Gerichtshofes passiert ist, dass halt die Bankkonten, die Visakarten gesperrt wurden, dass halt die Bankkonten, dass man eben nicht mehr an sein Geld kommt, dass man alle Verträge, die man mit US-amerikanischen Unternehmen hat, gekündigt werden. Also weg mit Amazon, weg mit Netflix, dein Google-Account, dein Microsoft-Account. Also alles halt einfach gesperrt wird und du so ein bisschen wie in die 90er Jahre zurückkatapultiert wirst, wenn du nicht eine Open-Source-Infrastruktur vorher aufgebaut hast. Genau, und das macht natürlich wahnsinnig Angst, gerade auch dieser finanzielle Bereich, nicht nur für dich persönlich, sondern auch für die Organisation. Und gleichzeitig ist es auch so, neben der Angst gibt es auch so ein anderes Gefühl, nämlich auch das Gefühl zu sagen, okay, das, was ich mache, hat genau in das richtige Wespennest gestochen. Also es ist genau, wir haben sozusagen, ja, den, ne, es ist genau da angelegt, wo es wirklich, wirklich wehtut. Und wenn du das machst, dann gibt es eben auch, du legst dich halt mit so großen Unternehmen an wie, keine Ahnung, wir verklagen ja X, wir verklagen Meta, wir verklagen Google. Wir haben auch öffentlich, ich habe auch öffentlich kritisiert, wie die USA eben zum Beispiel, genau, wie die USA eben mit den Plattformen, wie die US-Regierung mit den Plattformen umgeht. Ich habe öffentlich kritisiert, wie eben auch Frauenfeindlichkeit auf den Plattformen wächst und wie das auch was damit zu tun hat, dass eben jemand, der wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, die Präsident der USA ist und eben auch sehr frauenfeindlich sich verhält und die Plattformbetreiber, zum Beispiel Musk und Zuckerberg, ja auch sehr, also ne, so in dieses Horn irgendwie blasen, dass du legst dich halt mit solchen Leuten an und wenn das erfolgreich ist und wenn das genau in die richtige Stelle piekst, dann, dann gibt es auch eine Reaktion. Und das ist jetzt so eine Konfrontationsschritt, der da jetzt irgendwie passiert ist, aber der ist auch eine Chance. Der ist eine Chance, das Regime zeigt halt sein wahres Gesicht. Und das ist eine Chance, auch Menschen zu erklären, was hier eigentlich gerade passiert, worum es eigentlich gerade wirklich geht. Weil ich glaube, dass der Großteil der Menschen nicht weiß, dass es eben gerade diesen geopolitischen Konflikt darum gibt, wer bestimmt eigentlich, was wir jeden Tag in den sozialen Medien lesen. Darum geht es ja am Ende. Es geht am Ende darum, dass 90% der jungen Menschen ihre Nachrichten nicht mehr irgendwie über Zeitungen oder über eine App oder über eine Webseite lesen, sondern die lesen die über die Feeds der Social-Media-Kanäle. Und es geht darum, wer bestimmt, was denen angezeigt wird. Und wenn es nach Donald Trump geht, dann alles, was er möchte. Und wenn es nach den Plattformbetreibern geht, alles, was sich am besten verkauft, also auch Gewalt, also auch Desinformation, auch Dinge, die total kinder- und jugendgefährlich sind, egal. Und wenn es nach der Europäischen Union geht, dann eben Dinge, die unser Grundgesetz, Menschenrechte wahren, die unsere demokratischen Werte wahren, die nicht unsere Wahlen manipulieren und gefährden, die den Kinder- und Jugendschutz einhalten. Und genau da stehen wir sozusagen. Wer bestimmt, wie unsere öffentlichen Räume aussehen und womit wir uns als Gesellschaft aussetzen und auch unsere Kinder. Und dieses Einreiseverbot ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, um diesen Konflikt einfach zu erzählen und Menschen zu sagen, hier, ne, darum geht es jetzt irgendwie gerade und das geht euch alle was an. Und dieses Regime scheut vor nichts zurück und die PlattformbetreiberInnen auch nicht, das sind nicht unsere Freunde. sondern ganz im Gegenteil, die haben sich eben mit diesem Präsidenten verbündet und scheuen vor nichts zurück, um eben zivilgesellschaftliche Organisationen, WissenschaftlerInnen und auch die Europäische Kommission unter Druck zu setzen, eben keine Regulierung durchzuführen, also nicht unsere Werte auf diesen Plattformen umzusetzen, sondern eben weiter dieses Laissez-faire-Verhalten.
Woher kommt es, dass bei mir der Eindruck entsteht, dass wir im Grunde über so eine Art von rechtsfreiem Raum reden?
Ja, also…
Also ich will vielleicht kann ich dir noch ein Beispiel geben. Ja. Ich habe eins aus der ganz aktuell aus unserer Praxis und da habe ich das Gefühl, dass mein Beispiel ziemlich mit dem korrespondiert, womit ihr zu tun habt. Auf der einen Seite wissen wir alle, dass es nicht in Ordnung ist, im Rahmen von Recruiting personenbezogene Daten hochzuladen, um die zu scannen und zu gucken, wer passt jetzt ganz besonders gut auf eine Stelle. Und gleichzeitig wissen wir, und das weiß ich von genug Unternehmern und Unternehmerinnen, dass sie genau das tun. Und warum tun sie es? Weil es ist reguliert, aber es droht auch irgendwie keine Strafe. Es passiert ja nichts. Woher kommt das, dass sich das so als normal eingestellt hat, dass man Dinge tun kann und es zieht keine Strafe nach sich?
Es gibt zwei Aspekte dazu. Also einer ist eben auf dieser strafrechtlichen Ebene. Da haben wir ganz lange, haben Polizei und Staatsanwaltschaften ganz lange einfach den digitalen Raum so ein bisschen ignoriert. Viele Menschen haben auch nicht angezeigt. Also wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter, muss man auch sagen. Das ist das eine. Und es ist einfach so eine Masse. Also du hast es ja selber gerade gesagt, alle machen es. Es ist halt einfach so eine krasse Masse, dass sie auch gar nicht hinterherkommen. Und auf der anderen Ebene, auf der Ebene der, weil in Deutschland, wir haben schon, genau, die Gesetze sind ja schriftlich da. Das heißt einerseits so diese Frage nach Durchsetzung der Gesetze. Und das zweite ist eben auf einer europäischen Ebene, du hast halt ein Gesetz, aber du musst es halt auch durchsetzen. Sonst ist es nicht das Papier wert, auf dem es steht. Und deswegen hast du das Gefühl, es ist ein rechtsfreier Raum. Weil in den Gesetzen stehen Dinge, also wie das Internet aussehen sollte, wenn wir jetzt in diese ganzen Gesetze gucken, das ist ja ein himmelweiter Unterschied zu dem, was wir, wenn du jetzt auf eine Social-Media-Plattform, welche auch immer, gehst, ist ja ein himmelweiter Unterschied, wenn du auf eine große Social-Media-Plattform gehst, wie es da jetzt aussieht. Und das hat damit zu tun, dass du das Gefühl hast, okay, das ist ein rechtsfreier Raum, obwohl es das nicht ist. Ich würde immer sagen, es ist ein rechtsdurchsetzungsfreier Raum.
Aber wie kommt es dann dazu, also ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, ich wusste es nicht, ist auch erst ein paar Tage her, dass Grok inzwischen die Möglichkeit hat, auf Anweisungen Leute richtig frontal zu beschimpfen. Und das ist doch eigentlich klar, dass es das nicht tun dürfte und dass es das nicht tun sollte.
Richtig, also das meines Erachtens nach ist das auch ein ganz klarer Verstoß gegen das digitale Dienstegesetz, weil eben eine neue Funktion eingeführt wurde auf X. Und normalerweise ist X verpflichtet nach dem digitale Dienstegesetz diese neue Funktion, nämlich diese Beschimpfungsfunktion, die einmal zu testen, was für Risiken sie haben könnte, strukturelle Risiken. Und ich meine,
welche Risiken sollte eine Beschimpfungsfunktion schon haben?
Genau, das ist halt, sieht halt ein Blinder mit dem Krückstock, dass es total klar ist, dass das ein ganz großes Risiko für ganz viele Personen haben könnte. Und dass vor allen Dingen da super viele illegale Inhalte produziert werden könnten. Und X hat das halt einfach nicht geprüft vorher. Das heißt, das ist eigentlich ein Verfahren, das müsste die Europäische Kommission untersuchen. Und meines Erachtens würde sie auch zu 99% zu dem Schluss kommen, dass es ein Verstoß ist gegen den Digital Services Act und dass sie dann X ein Bußgeld verhängen müsste.
Okay, dann verhängen die ein Bußgeld, dann zahlen die, das dürfte den reichsten Menschen der Welt relativ wenig interessieren, weil das macht er aus seiner Portokasse und am Ende ist es genauso wie vorher.
Das würde ich so nicht sagen, weil die Verstöße sind schon sehr erheblich und es gibt sehr, sehr viele Verstöße und du kannst bis zu 6% des jährlichen Umsatzes pro Verstoß als Bußgeld verhängen. Das heißt, wenn die Europäische Kommission da mal wirklich Hand anlegen würde und starten würde und wirklich ein Bußgeld nach dem anderen verhängen würde, dann würde das am Ende für X tatsächlich eine Rolle spielen.
Das heißt, eigentlich seid ihr am Ende in das Fahrwerk, seid ihr zwischen die Räder gekommen, zwischen geopolitischen Interessen, nämlich dass die einen keine Zölle haben wollen, die anderen dafür einen rechtsfreien Raum haben wollen oder zumindest einen zensurfreien Raum, wie sie es ja selber betonen. Und ihr hängt da dazwischen, weil ihr sagt, es funktioniert eigentlich nicht, ohne dass wir es nicht ein bisschen regulieren. Ihr müsstet das also durchsetzen und setzt aber keiner durch aus Angst vor Repressalien.
Genau, wir sagen halt, es muss durchgesetzt werden. Wir stehen dafür ein, das ist unsere Mission, zu sagen, Menschenrechte müssen im Internet durchgesetzt werden. Da gibt es gar keine Frage. Und genau mit dieser lauten Stimme stehen wir da und unterstützen eben auch die Europäische Union oder machen auch Druck. Deswegen sitze ich ja auch hier, deswegen mache ich auch darauf aufmerksam, wenn eben nicht durchgesetzt wird. Deswegen fordern wir die ganze Zeit, dass eben dieses digitale Dienstegesetz jetzt mal endlich auch wirklich konsequent durchgesetzt wird. Das ist auch eine Forderung an die Bundesregierung, sich dafür einzusetzen. Genau, und in dieses Fahrwasser sind wir halt gekommen. Und ich sage dir noch was, was das perfide ist, ist, wenn man sich dieses Gesetz anguckt, das digitale Dienstegesetz, läuft so. Die Europäische Kommission, also die Aufsichtsbehörden, die können nicht den ganzen Tag im Internet da alles durchforsten und gucken, wo gibt es Verstöße. Dafür haben die gar nicht das Personal. Das heißt, man hat das Gesetz so gestaltet, dass man gesagt hat, zivilgesellschaftliche Organisationen, wie wir zum Beispiel, oder WissenschaftlerInnen forschen halt im Netz, sehen, dass es bei manchen Sachen Risiken gibt oder dass es Verstöße gibt gegen das Gesetz, wie zum Beispiel bei dieser Beschimpfungsfunktion von GROK, und reichen dann bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde ein und sagen, hier, Europäische Kommission, guck mal hier, wir haben hier einen Verstoß gefunden, untersuch das mal. So, wenn jetzt aber eine US-Regierung allen mit Sanktionen droht, die sich daran beteiligen, dann macht das niemand mehr. Dann hat die Europäische Kommission an die Aufsichtsbehörden auch keine Beweise mehr dafür. Das heißt, dann ist auch das Gesetz tot.
Das heißt, was am Ende ein zivilgesellschaftliches Problem ist, quasi eine Maus, die sich selber in den Schwanz beißt, eine Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Wenn ich das richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, falls es verkehrt ist, einer der Hauptgründe, warum ihr da dazwischen gekommen seid, ist, dass ihr als Institution Trusted Flagger seid.
Genau.
Was ist ein Trusted Flagger?
Also ein Trusted Flagger ist Teil des auch des Digital Services Act. Man hat halt gesagt, oh Gott, da sind ja so viele illegale Inhalte auf den Plattformen und wie kriegt man das denn hin? Die Plattformen, du kannst ja illegale Inhalte auf den Plattformen posten noch und nöcher und die Plattformen sind nicht verpflichtet, diese illegalen Inhalte zu entfernen, außer sie werden notifiziert. Das heißt, außer du gehst hin und sagst, hallo, gucken Sie mal, hier ist eine Vergewaltigungsandrohung. Hallo, gucken Sie mal, hier, ich habe ein Hakenkreuz gefunden. Hallo, Insta, kannst du das mal wegmachen? Hallo, TikTok, bitte entfernen Sie das. Mhm. Vorher nicht. Das heißt, vorher ist die Plattform nicht verpflichtet, das Hakenkreuz zu entfernen und nicht verpflichtet, die Morddrohung zu entfernen, sondern das kann einfach sozusagen auf der Plattform stehen bleiben. Sie sind dafür nicht haftbar. Und dann hat man gesagt, mein Gott, wie kriegt man das denn hin, dass eben diese Inhalte auch schnell dann entfernt werden, weil man will ja auch nicht, dass da diese illegalen Inhalte dafür immer und ewig stehen bleiben. Das heißt, man hat gesagt, man braucht zivilgesellschaftliche Organisationen, die halt eine bestimmte Expertise haben, zum Beispiel wie wir eine juristische Expertise. Wir haben halt eine Juristin, die sitzt da und wenn uns Inhalte gemeldet werden, dann prüft die, ob die wirklich illegale Inhalte sind. Und wenn sie illegale Inhalte sind, haben wir einen extra Meldeweg, damit wir das den Plattformen melden können und sagen können, hallo, das ist jetzt nicht einfach nur eine ganz normale Meldung von einem User, der vielleicht keine juristische Expertise hat, sondern wir haben das nochmal rechtlich geprüft. Das ist sehr wahrscheinlich, dieses Hakenkreuz ist sehr wahrscheinlich illegal. Und dann sind die Plattformen verpflichtet, das als erstes zu prüfen, also sozusagen ganz oben auf den Stapel zu stellen. Und die Idee dahinter ist halt zu sagen, Inhalte, die sehr, sehr wahrscheinlich illegal sind, sollten früher angeguckt werden, damit sie schneller aus dem Internet entfernt werden, damit sie halt weniger Schaden anrichten. Damit deine Kinder, kein Hakenkreuz jeden Tag sehen müssen, damit die Morddrohung halt schnell aus dem Netz kommt und so weiter.
Also während auf der einen Seite tausende von Trolls sitzen, die das Internet fluten mit Falschmeldungen und mit Blödsinn, sitzen auf der anderen Seite wenige Personen, die sich das angucken und das gegenprüfen, in der Hoffnung, dass dann die Plattform das löscht. Habe ich das richtig verstanden? Das hat sich sehr zynisch angehört, so war es nicht gemeint.
Nee, aber das ist so genau. Und die
Plattform, das ist so ein Kräfteungleichgewicht.
Und das größte Kräfteungleichgewicht ist halt, dass wir eine juristisch geschulte Person haben, die das halt prüft. Und die Prüfung bei den Plattformen, wenn du jetzt zum Beispiel als User da was einreichst, also du sagst, hier, guck mal hier, das Hakenkreuz, dann ist das halt meistens KI. Da sitzen keine Juristen. Und die entscheiden dann, ob die Inhalte gelöscht werden oder nicht.
Hört sich an wie ein Kampf gegen Windmühlen.
Ja, total.
Okay, gut, wir müssen wir probieren da irgendwie positiv rauszukommen. Wir müssen es irgendwie in eine positive Richtung drehen.
Das schaffen wir auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es total spannend und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, sondern auch die Leute, die das jetzt hören. Das ist ja total spannend, das zu verstehen, weil im Grunde stehen wir ja da vor einem ziemlich großen Haufen Scheiße. Und ich frage mich schon, wie man dem irgendwie was entgegenstellen kann. Also ich habe verstanden, Trusted Flagger, kann ich einen Haken ranmachen. Ich habe auch verstanden, wie das funktioniert. Was mich noch interessiert ist, wie lang ist denn dieser Meldeweg? Also jetzt habe ich das angezeigt, das kommt bei euch an und dann geht das zur Plattform und dann machen die vielleicht was. Wisst ihr, wie lange das dauert?
Wir sind jetzt eine Zeit lang Trusted Flagger und wir sehen, dass so ungefähr 70%, also bisher so, kann ich jetzt so sagen, 70-80% der Inhalte von uns entfernt werden und auch viel, viel schneller, als wenn normale UserInnen das anzeigen. Weil wir haben nämlich, bevor wir Trusted Flagger geworden sind, einen Test gemacht, wo wir als ganz normale UserInnen Inhalte angezeigt haben, auf allen Plattformen, über 2 Jahre lang. Und haben halt geguckt, okay, wie sind die Meldewege überhaupt ausgestaltet, wie lange brauchen UserInnen, damit eben Inhalte entfernt werden. Und da waren über 50% der Inhalte, die nicht entfernt wurden, die auch eindeutig illegal sind. Und bei uns wenn wir als Trusted Flagger melden, werden mehr Inhalte entfernt. Also werden so zwischen 70% und 80% der Inhalte entfernt und auch schneller entfernt, als wenn es normale User und Userinnen machen.
Was heißt schnell ungefähr? Ich überlege mir, wie viel, also ich meine, wir wissen ja, es funktioniert dann gut, wenn es sich viral verbreitet, was ja der Grundfehler ist, weswegen schlechte Inhalte gut geteilt werden.
Genau.
Wenn ich das also nicht quasi in Echtzeit wegkriege, dann ist es ja draußen, ist ja unterwegs.
Genau, also wie schnell kann ich jetzt nicht genau sagen, aber in Echtzeit ist halt ein Thema, ne? Weil du musst es erstmal bei uns, du siehst es, du musst es bei uns melden, wir müssen es bearbeiten und das hat auch bei uns mit Kapazitäten zu tun. Also wir werden halt nicht für diese Trusted Flagger-Funktion bezahlt. Hm? Also genau, das müssen wir alles aus eigenen Mitteln stellen.
Das freiwillig. Heißt,
genau, wir machen das freiwillig. Die Europäische Kommission hat halt gesagt, wir als Aufsichtsbehörde müssen jetzt ganz viele neue Leute einstellen und das müssen die Plattformen bezahlen. Das heißt, die haben den Plattformen sozusagen eine Prozentzahl, knöpfen die denen immer ab, um ihre ganzen Leute zu bezahlen. Und die NGOs, die halt Trusted Flagger sein sollen und das alles vorprüfen sollen und die sogar eine Juristin einstellen mussten, das mussten wir ja, um das zu machen, damit wir überhaupt zertifiziert werden, kriegen aber kein Geld und müssen das selber finanzieren.
Weder von der EU noch auf Bundesebene?
Nein, bekommen wir nicht.
Ach, das geht mir auf den Sack.
Genau,
das
deswegen.
Da dieser gottverdammte Sektor scheitert genau an der Stelle an ganz immer und immer wieder an der gleichen Stelle, dass wir eigentlich Aufgaben übernehmen sollen, die dann keiner bereit ist zu bezahlen.
Richtig, und das Problem ist, dass halt dann, ne, willst du, dann, wenn du mich fragst, kriegen wir das in Echtzeit weg, dann kann ich sagen, meine eine Juristin versucht das halt, aber genau, unsere Kapazitäten sind halt auch beschränkt.
Da bin ich wieder und du wirst mir zustimmen müssen. Das ist total verrückt, alles in allem. Wir reden darüber, dass es im Grunde einen Raum gibt, in dem Firmen zwar reguliert sind und trotzdem tun und lassen können, was sie wollen, weil bestimmte Rechte nicht durchgesetzt werden. Das geht jetzt auch noch weiter. Das heißt, der Podcast bleibt super spannend. Ich möchte dich nur kurz daran erinnern, es gibt eine Steady-Page. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann schau da mal vorbei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das ist ganz spannend, dass du eben gesagt hast, ich kriege den Zusammenhang jetzt nicht mehr ganz her. Aber das, was... also klar könnte man das in Echtzeit machen. Die Plattformen schaffen es ja auch in Echtzeit, Müll zu produzieren.
Total.
So, und du könntest einfach auf der Gegenseite genau die gleiche Technik anwenden und sagen, okay, wenn ihr Müll produziert, dann flaggen wir einfach alles, was Müll ist. Mhm. So, ach, das ist ja eine gottverdammt verfahrene Situation. Aber um nochmal auf die Inhalte zurückzukommen, was ich interessant finde, ihr habt, du hast es jetzt vorhin schon gesagt, Klage gegen Google eingereicht. Und zwar, du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich, ihr habt explizit eine Userin, von der Bilder immer und immer wieder reproduziert und veröffentlicht wurden, obwohl sie es mehrfach angezeigt hat.
Ja.
Ich muss wirklich fragen, weil das ist eigentlich ist das ja total absurd. Eigentlich dürften wir beide ja gar nicht miteinander reden. Also weißt du, das dürfte gar kein Thema sein.
Ja, das stimmt.
Dass scheiß Inhalte verbreitet werden. Das macht mich echt wahnsinnig. Ich hatte das Gefühl, als wir vor 3 Jahren miteinander gesprochen haben, auch schon, dass ich mir dachte, da muss wirklich eine Organisation Google anzeigen, damit die, ich glaube, es geht in dem Fall um Nacktbilder einer Userin nicht weiter verbreiten.
Also es ist eigentlich noch viel schlimmer. Es geht um, genau, also das muss sich jede Person, die das jetzt hört, einfach mal für sich selber ganz kurz vorstellen. Die betroffene Person hat halt mit ihrem Mann private Videos gemacht beim Sex. Das, ne, so wie das halt Paare irgendwie machen. Und die hat sie auf ihrer iCloud gespeichert und die war zwar auch für niemandes Augen bestimmt und die iCloud wurde gehackt. So, und so sind einfach diese privaten Videos im Internet gelandet. Das war nie geplant, das war für niemanden gemacht. Genau, so. Und seit 1,5 Jahren gehen diese Bilder einfach nicht weg. Und die Bilder wurden zunächst erstmal auf Pornoplattformen hochgeladen und sobald sie auf irgendwelchen kleinen Pornoplattformen hochgeladen sind, werden sie halt in der Google-Suche angezeigt. Und in dieser iCloud war eben auch ein Dokument mit dem Namen dieser Klientin. Und das heißt, sie haben nicht nur die Bilder von ihr und ihrem Mann hochgeladen, sondern sie haben sie alle getaggt mit ihrem echten Klarnamen. Das heißt, jedes Mal, wenn diese Person gegoogelt wurde von ihren Kollegen, von ihrer Familie, von ihren Freunden, wenn sie sich irgendwas gekauft hat, ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse dagelassen hat, wenn sie einen neuen Job gesucht hat, war das Erste, was man in der Google-Suche finden konnte, Bilder von ihr und ihrem Mann beim Sex mit ihrem Namen. Und das war einfach fürchterlich. Und das war so ein krasser Albtraum. Und wir haben halt insgesamt bei Google 1500 Inhalte gemeldet in den letzten 3 Jahren. Also ich habe eine betroffene Beraterin, die einmal pro Woche auf die Google-Bildersuche geht und dort guckt, sind wieder neue Bilder da, das bei Google meldet, dann entfernt Google das auch und die dann eben auf die kleinen Porno-Plattformen zugeht und sagt, bitte nehmen Sie das runter, das sind illegale Inhalte. dann entfernen die das auch, wenn man die eben, wenn es da ein Impressum gibt und wenn man die irgendwie anschreiben kann, dann machen die das auch. Aber die Bilder werden halt immer wieder hochgeladen, immer wieder und immer wieder, weil sie einfach schon runtergeladen wurden und weil einfach diejenigen, die das eben verbreiten, einen großen Spaß daran haben, diese Bilder immer weiter zu verbreiten. Und es ist halt für unsere Klientin absolut und ihren Mann ein absoluter Albtraum. Die sind umgezogen, sie hat den Job gewechselt, sie hat den Freundeskreis gewechselt und die Bilder verfolgen sie halt immer weiter. Und dann sind wir irgendwann auf Google zugegangen und haben gesagt, Leute, die Bilder sind illegal. Sie wollten die ihr Bilder nie veröffentlichen. Könnt ihr nicht dafür sorgen, dass diese Bilder, wenn sie wieder hochgeladen wurden, automatisch gelöscht werden? Und könnt ihr nicht eigentlich auch dafür sorgen, dass diese Bilder einfach nicht mehr hochgeladen werden dürfen? Weil wir einfach beweisen können, dass diese Bilder illegal sind. Und weil diese Klientin einfach ein Recht darauf hat, dass sie ein normales Leben führen kann, ohne dass sie den Rest ihres Lebens erstens das Internet Google durchforsten muss, ob wieder neue Bilder aufgetaucht sind. Und das Rest ihres Lebens einfach Angst haben muss bei jeder Person, die sie trifft, die sie googelt, dass diese Bilder wieder auftauchen. Und da hat Google gesagt, nee, das können wir leider nicht.
Mit welcher Begründung?
Sind wir nicht rechtlich zu verpflichtet.
Sind sie denn rechtlich zu verpflichtet?
Das wollen wir klären in diesem Prozess.
Was ist deine Einschätzung?
Ja, sind sie. Sind sie. Wenn sie nicht rechtlich dazu verpflichtet sind, wenn wir das durchklagen, dann finde ich, muss man sie rechtlich dazu verpflichten. Dann haben wir eine Gesetzeslücke. Weil ich meine, jede Person, die jetzt zuhört, glaube ich, wird wissen, dass das nicht richtig ist. Dass das nicht sein kann. Und wenn sie sich selber in diese Situation versetzt, dass das einfach nicht sein darf. Na, und jetzt reden wir mal weiter. Hier waren das echte Bilder von ihr und ihrem Mann. Jetzt gibt's Apps, mit denen du in 3 Minuten mein Gesicht in Deepfake-Porno rein manipulieren kannst. Und das im Internet veröffentlichen kannst. Das heißt, das kann einfach jeder von uns passieren. Also es passiert ja meistens Frauen und jungen Mädchen, aber auch Männern. Also es kann einfach jeder Person passieren, dass sie plötzlich in irgendein Porno manipuliert wird und das dann eben bei Google hochgeladen wird. Und das muss doch möglich sein, also das muss doch, ne, für alle jungen Mädchen, die jetzt aufwachsen, muss es doch möglich sein, dass wir denen sagen können, du wirst nicht dein ganzes Leben lang in irgendwelchen Pornos im Internet rumschwirren und muss nicht für den Rest deines Lebens einfach damit leben, dass diese Deepfake-Pornos immer wieder hochgeladen werden und immer wieder hochgeladen und immer wieder hochgeladen werden, sondern und jeder anderen Person, der genau das Gleiche passiert wie unserer Klientin, dass sie halt, dass ihre iCloud gehackt wird oder dass Daten eben geleakt werden oder so. Oder dass der Ex-Partner einfach Material, das man zusammen erstellt hat, dann, das passiert ja auch total oft, dann einfach im Internet veröffentlicht. Du musst nicht dein ganzes Leben lang Angst haben, dass alle Leute dieses Material von dir wieder sehen können. Genau, und ich denke, dass dieses Recht, das ist bisher noch nicht rechtlich durchgefochten und deswegen wollen wir das jetzt machen mit diesem Fall und ich bin der Meinung, das darf nicht sein.
In deiner Beobachtung über die letzten Jahre, seit ihr Hate Aid betreibt, hat sich die Art der Fälle, mit denen ihr euch auseinandersetzt, verändert?
Ja, hat sich verändert. Also es haben sich auch die, es haben sich einfach die Phänomene auch verändert. Also natürlich hast du so die Klassiker immer noch. Beleidigung, Morddrohung, Vergewaltigungsandrohung, ne, die Klassiker. Aber dann...
mir fällt das nur auf, ja.
Ja.
Das ist quasi wie du das... So, die Klassiker, als hätte es sich komplett normalisiert, ja. Weißt du? als wär's Teil eines neuen Normal, dass es in Ordnung ist, dass man irgendwie eine Morddrohung bekommt.
Das stimmt.
Ich beobachte das einfach.
Krass, dass du das so sagst. Also wahrscheinlich ist das so. Und für uns ist das halt, genau, das ist halt so unser Daily Business. Ne? Damit beschäftige ich mich seit 7 Jahren.
Ja, beneide ich dich nicht drum, ehrlich nicht.
I know. Aber es haben sich halt KI, ne? Also die technischen Gegebenheiten haben sich verändert. Und Kreativität hat sich auch verändert. Also zum Beispiel, dass eben, also was sich verändert hat, was so sehr zugenommen hat, zum Beispiel Dickpics. Ne, dass jede Frau unter 30 eigentlich sagen kann, ich habe schon mal ein Dickpic oder ein sexualisiertes Foto von irgendjemand bekommen.
Aber von echten Menschen, also von...
Ja, doch, von echten Menschen. Dass Dickpics ist ein Thema, Doxing ist ein Thema, also dass man versucht, die Privatadresse herauszufinden und die eben im Internet veröffentlicht. Dann KI ist einfach ein riesengroßes Thema, also dass man... plötzlich diese Deepfakes ganz leicht machen kann. Innerhalb von 3 Minuten so ein Video. Und das hat natürlich ein ganz neues, diese Phänomene, die hatten wir vor irgendwie 3 Jahren. Das war ganz selten, dass man mal so einen Fall hatte. Da wurde dann noch so gefotoshoppt und ne, so, also da wurden so Bilder gemacht, aber nicht, dass man halt wirklich so ganze Videos, ganze Porno-Videos, Hardcore-Porno-Videos hat, wo eben wirklich das sehr, sehr echt aussieht, dass die Leute da so rein manipuliert wurden. Und dann, was auch ein großes Thema ist, zum Beispiel, oder zwei große Themen, Spyware auf den Handys. Mhm. Also, dass das immer professioneller wird, vom Ex-Partner kontrolliert, vom ehemaligen Kollegen, der dann eben immer sieht, wo man ist oder mitliest bei den WhatsApp-Chats, weil es da einfach viel bessere Produkte gibt, muss man sagen. Und dann ein ganz großes Thema, was wir jetzt auch haben, was auch eher Männer betrifft, ist Sextortion. Also dass halt Männer so erpresst werden, ne, mit intimem Material, was sie aufgenommen haben. Also wo sie dann so, wo ihnen dann vorgegaukelt wird, da würde sich irgendwie so eine Romanze entwickeln und dann wird so gefragt, kannst du mir mal irgendwie Nacktbilder schicken oder kannst du mir mal irgendwie andere so sexuelle Videos schicken und dann werden die halt damit erpresst.
Wäre schon irgendwie geiler, wenn wir das Internet einfach abschalten, oder?
Wäre schon irgendwie geiler, wenn wir das Internet einfach so gestalten, dass es irgendwie sicher ist und dass wir alle da Dinge machen könnten, die, also dass wir einfach nicht immer ständig auf solche, genau, auf solche Sachen irgendwie stoßen würden.
Könntest du einfach abreißen, wie bei so einem Haus. Reißen es ab und dann bauen wir es von vorne nochmal gut auf.
Vielleicht.
Vielleicht. Es gibt Geschichten, die mir Hoffnung machen, das habe ich gerade eben rausgesucht. Ich habe gestern, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist eine Geschichte aus dem Bundesstaat New Mexico, die gerade erst stattgefunden hat. Und ich lese dir das ganz kurz vor, weil es hatte jemand auf LinkedIn sehr gut zusammengefasst und ich ratter das einmal runter. Also, eine 13-jährige Schülerin erstellt ein Instagram-Profil. Sie postet über ihren ersten Schultag die Schulkantine und dass sie ihren letzten Milchzahn verloren hat. Ein paar Wochen später 5000 Freundschaftsanfragen, 6700 Follower, fast ausschließlich erwachsene Männer. Die größten Gruppen aus Nigeria, Ghana, Dominikanische Republik. Die Reaktion von Meta. Eine Einladung, den Account zu monetarisieren. Der entscheidende Punkt, das Mädchen existiert gar nicht. Der Account wurde von Attorney General des US-Bundesstaats New Mexico erstellt, als Undercover-Experiment. Die Ermittler wollten wissen, was passiert, wenn sich ein angeblich minderjähriges Mädchen auf Metas Plattform anmeldet und haben das dann eben systematisch dokumentiert. Ziehen damit jetzt vor Gericht und der Fall wird deswegen als besonders interessant beschrieben, weil er eine zentrale, ich lese das jetzt weiter hier vor, weil er eine zentrale Schutzmauer der Tech-Plattform abgreift, Section 230, was auch immer das ist, da stehe ich gerade ein bisschen blank. Bisher konnten sich Plattformen darauf berufen, nur Host für Inhalte zu sein und nicht für das Verhalten der Nutzer zu haften. New Mexico argumentiert anders, nicht der Content sei das Problem, sondern das Produktdesign. Der Staat wirft Meta vor, Algorithmen würden systematisch Kontakte ermöglichen, die Minderjährige gefährden. Sicherheitsversprechen würden öffentlich kommuniziert, intern aber nicht eingehalten werden und Plattformmechaniken würden problematisch Interaktionen sogar verstärken. Und das finde ich total spannend, weil sie quasi aus systematischen Daten in einem ganz besonderen Fall ihre Rückschlüsse gezogen haben und offensichtlich so einen neuen Ansatz gefunden haben, um ihn auf die Pelle zu rücken.
Naja, und weil sie halt auch was in Frage stellen, was ich finde, was man ganz, ganz dringend in Frage stellen müsste, nämlich das Haftungsprinzip. Also die Plattformen haben bisher eine riesengroße Privilegierung. Das kommt noch aus der Zeit, als sie eben kleine Mini-Plattformen waren und wir wollen hier nur die Freunde, ne, wir wollen Menschen connecten und ne, so, als das alles irgendwie noch super unschuldig war. Und da hat man halt gesagt, okay, ihr seid halt nicht wie normale Presse. Ihr müsst nicht für das haften, was auf euren Plattformen passiert, sondern die User und Userinnen müssen halt haften. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir ja alle wissen, dass ein Algorithmus, und das ist ja auch in diesem Fall genau das, was eben auch der Attorney General da argumentiert, dass die Algorithmen halt Sachen verstärken, dass die Plattformen halt ihre Inhalte so designen, dass sie halt gerade, genau, zum Beispiel einfach Content von einer Minderjährigen monetarisieren. Das sind Entscheidungen, wo die, ne, also wo jetzt man nicht mehr sagt, das sind jetzt die einzelnen User oder Userinnen, dass diese Leute da aus Kenia vielleicht versuchen, dieses fünfjährige oder junge Mädchen, sechsjährige Mädchen da zu groomen. Das ist dann nochmal auf einer anderen Ebene. Aber dass die Plattformen überhaupt es so einfach machen, dass es keine Sicherheitsschutzmaßnahmen gibt, dass dieses Mädchen so gegroomt werden kann, dass sie sogar ihr noch anbieten, das zu monetarisieren. Dafür sind sie dann haftbar. Und das ist sozusagen so ein Hebel zu sagen, nee, Moment mal, wenn ihr was algorithmisch verstärkt, dann habt ihr den Inhalt angefasst. Das heißt, dann seid ihr auch mit Verursacher von etwas. Und dafür müsst ihr halt haftbar gemacht werden. Und dafür gibt es jetzt in den USA ja auch viele super interessante Fälle, wo eben Leute große Plattformen verklagen und sagen, die haben mich psychisch krank gemacht. Oder Eltern sagen, mein Kind hat bei der TikTok-Challenge mitgemacht und ist dann gestorben, weil es halt bei der Deo-Challenge, keine Ahnung, irgendwas da eingeatmet hat oder ne, also hat gesundheitliche Schäden. Und eben hinzugehen und zu sagen, das wurde dem Kind halt eben so und so oft algorithmisch ausgespielt, dafür ist die Plattform verantwortlich.
Mich erinnert das ein bisschen an die Regulierung von Zigaretten.
Ja.
Vom Rauchen.
Ja.
Da hat es auch lange gedauert und dann fing das an, dass irgendwann Werbung verboten war und es hat dann dahin geführt, dass irgendwann die ersten Staaten gesagt haben, wir reglementieren es einfach, verbieten das Rauchen für bestimmte Jahrgänge.
Und es ist interessant, dass gerade beim Kinder- und Jugendschutz jetzt Australien eben sagt, wir wollen ein Verbot, weil Australien auch beim Rauchen mit eines der Länder war, das als allererstes vorangegangen ist und gesagt hat, wir wollen das regulieren. Wir verbieten zum Beispiel auch, Werbung. Genau, deswegen, wenn wir heute zurückdenken und sagen, wollen wir wieder in die Zeit zurück, wo man überall rauchen konnte, wo du ins Restaurant gegangen bist und neben dir haben sich die Leute eine Zigarette angesteckt.
Im Flugzeug.
Richtig, im Flugzeug, in Clubs, in, also überall, wo du, genau, egal wo du warst. Also ich habe noch, weiß noch, dass bei mir wurde auch in der Uni geraucht, in den Fluren und so. Wollen wir dahin zurück? Und alle würden natürlich sagen, nein. Aber in dem Moment war das halt total umstritten. Und wir sind genau an so einem Punkt auch jetzt wieder. Wir müssen jetzt einfach eine sehr konsequente Entscheidung treffen für Schutz und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, von uns. Es betrifft ja auch, genau, Wahlmanipulationen, es betrifft Desinformation. Wir sehen, dass, genau, also dieser, jetzt haben wir viel über, ne, also hier dieses Grooming zum Beispiel, Beispiel von Kindern und Jugendlichen. Aber es geht ja auch darum, wir leben in einer immer weiter polarisierten Gesellschaft, die immer mehr zu den Extremen geht. Und wir wissen auch aus Erhebungen, dass eben extremer Content und auch extremistischer Content besonders viel verbreitet wird vom Algorithmus. Ne? Also der wird halt besonders oft angezeigt. Und wir sehen, dass gerade eben Kinder und Jugendliche viel mit politisch extremistischem Content auf den sozialen Medien zugeballert werden. Vor allen Dingen eben auf TikTok zum Beispiel. Und wie wollen wir damit umgehen? Ne? Wie wollen wir damit umgehen, dass eben diese Plattformen auch uns radikalisieren, unsere Gesellschaften immer weiter polarisieren? Wollen wir das zulassen oder wollen wir da nicht einfach sagen, nee, als eine Gesellschaft, die für sich gesagt hat, wir sind eine demokratische Gesellschaft, wollen wir nicht solche manipulativen Algorithmen haben, die eben, ja, wollen wir selber bestimmen, mit welchen Inhalten unsere Kinder und Jugendlichen in Berührung kommen? Und nicht irgendein Algorithmus.
Ich habe noch zwei Fragen für dich. Du führst ja regelmäßig Interviews und ich unterstelle dir einfach, dass du die hinterher dann nochmal selber im Kopf kurz durchgehst. Welche Frage hättest du dir über die ganzen Interviews, die du in den letzten Jahren geführt hast, hättest du dir wirklich mal gewünscht, dass du die beantworten kannst?
Die mir nicht gestellt wurde?
Ja, das fehlt, der Teil fehlt. Welche Frage, die dir nicht gestellt wurde?
Wie glauben Sie, sollte das Internet in 10 oder sollten soziale Medien in 10 Jahren aussehen?
Wie sollten soziale Medien in 10 Jahren aussehen?
Weil wir super viel immer darüber sprechen, was läuft eigentlich gerade schief und wie versuchen wir sozusagen jetzt so diese Brände zu löschen, die wir jetzt eben sehen. Aber was mir total fehlt, ist eine Zukunftsvision. Das finde ich übrigens, fehlt auch total, wenn ich auch so mit Menschen aus der Politik spreche, wo ich auch denke, Mensch, was ist denn Ihre Vision für in 10 Jahren für die sozialen Medien? Wie ist denn die Vision, wie soll denn eine Demokratie, die ganz viel auch im digitalen Raum auch stattfindet, deren öffentliche Räume auch in digitalen Räumen stattfinden, wie soll die denn eigentlich in 10 Jahren aussehen? Und für mich, ich glaube, dass wir, um diese Frage zu beantworten, auch in die Vergangenheit gucken müssen, in unsere historische Vergangenheit. Und das, was wir erlebt haben mit den sozialen Medien und jetzt auch mit KI erleben, ist einfach eine Revolution, eine Medienrevolution. Die haben wir aber in der Geschichte schon ein paar Mal erlebt. Mhm. Zum Beispiel beim Buchdruck haben wir die erlebt, wir haben die erlebt beim Radio, wir haben die erlebt beim Fernsehen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich angucke mir zum Beispiel den Buchdruck oder das Radio, dann wissen wir, dass wenn es eine Medienrevolution gibt und erstmal sozusagen neue Medien eingeführt werden, dass die einerseits ganz viel Potenzial haben, uns als Gesellschaft zu demokratisieren. Ne, das war ja beim Radio auch so, plötzlich konnten alle Sender und Empfänger sein. Habermas ist am Wochenende gestorben und der hat ja zum Radio gesagt, wow, das wird uns als Gesellschaft so viel weiter demokratisieren, weil alle plötzlich senden und empfangen können und es nicht nur, sie nicht nur durch, von diesen Intermediären, von diesen, von den Zeitungen abhängig sind. So. Und was aber auch passiert ist, ist, dass die Nazis das Radio genommen haben und in jeden Haushalt gesteckt haben und als Volksempfänger missbraucht haben. Das heißt, diese Medien, wenn wir nicht bestimmen, wofür sie benutzt werden sollen und wofür nicht. Und das nach unseren Grundwerten, nämlich der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, aber auch dem Schutz der Würde des Menschen, dem Schutz vor Diskriminierung, dass wir, wenn wir sie nicht nach diesen Maßstäben gestalten, dass sie dann eben auch missbraucht werden können. Und genau das ist die Situation, die wir jetzt haben. Das heißt, wenn ich jetzt nach vorne gucke und sage, wie will ich es gestalten, dann sollte ich mich daran orientieren, wie ich in der Vergangenheit auch mit genau diesen Medienrevolutionen umgegangen bin. Nicht umsonst haben wir in Deutschland ein sehr klar ausgestaltetes Presserecht, weil wir gesehen haben, dass im Nationalsozialismus das eben missbraucht werden kann. Dass es eben dazu missbraucht werden kann, eine ganze Gesellschaft so aufzuhetzen, dass sie irgendwann auch bereit ist zu tolerieren, dass man andere Menschen in Millionenhöhe umbringt, weil man sie einfach dehumanisiert hat. Das heißt, wie müssten wir jetzt diese sozialen Medien gestalten? Das müssen wir halt, da müssen wir in die Vergangenheit gucken und sagen, genau die Kriterien, die wir dort an unsere anderen Medien anlegen, die müssen wir jetzt auch anlegen. Und für mich ist klar, soziale Medien sind Produkte. Die wachsen nicht aus dem Boden wie irgendwie Bäume und eines ist gerade und eins ist schief, sondern Menschen gehen hin und designen die so. Die designen die Algorithmen, die designen, ob das jetzt für so ein kleines Mädchen wie mit diesem Account, über den wir gerade gesprochen haben, gefährlich ist oder nicht, ob das geschützt ist oder nicht. Die designen, wer dann eben auch dieses Mädchen anschreiben kann, ob das überhaupt geht. Könnte man auch ganz anders designen. Die designen, ob du eine App haben kannst, wo du halt vielleicht ein lustiges, wo du jetzt mein Gesicht in ein lustiges Mariah Carey Video rein photoshoppen kannst. Oder ob du mein Gesicht in ein Porno rein photoshoppen kannst, ob das halt geht oder ob das nicht geht, könnte man auch anders gestalten, tut man auch zum Teil. Das heißt, für mich ist klar, es geht ums Design. Es geht darum, wie wir diese Produkte designen und wie sollten Produkte in den nächsten 10 Jahren die sozialen Medien aussehen. Designed nach Sicherheitsaspekten für uns, für unsere Kinder und unsere Gesellschaft und designed immer sozusagen in Grundlage unseres Grundgesetzes und der Menschenrechte. Also ne, wie können wir die Würde des Menschen, wie können wir sie so designen, dass sie eben die Würde des Menschen nicht angreift? Wie können wir sie so designen, dass sie eben nicht Meinungs- und Pressefreiheit einschränken? Wie können wir sie so designen, dass Menschen eben teilhaben können? Wie können wir sie so designen, dass Menschen dort eben nicht wegen ihrer Religion, ne, wegen ihrer Lebensanschauung direkt diskriminiert werden? Und diese Kriterien anzulegen, und es ist nicht so schwer. Also wir haben jetzt, diese Woche präsentieren wir ein Forschungsvorhaben. Da haben wir eine Forscherin, eine Technikforscherin rangesetzt und haben die gebeten, mal ganz konkrete technische Maßnahmen zu entwerfen, die Plattform sofort umsetzen könnten, um sie eben sicherer zu machen, um genau das umzusetzen. Und die hat uns einfach so eine Taxonomie, nennt sie das, 250 Maßnahmen erstellt, die man sofort umsetzen könnte. Zum Teil, die von den Plattformen auch früher schon umgesetzt wurden und jetzt wieder zurückgefahren wurden. Das heißt, es ist technisch möglich. Politik muss einfach losgehen und es tun. Immer sozusagen natürlich nach unseren, ne, immer sozusagen mit dem Maßstab unser Grundwerte, sodass wir wirklich, dass Meinungsfreiheit gewahrt bleibt, aber dass eben auch die Würde des Menschen geachtet wird. Und das eben dann auch umsetzen, also vielleicht auch zurück zu dem, was mich am Anfang gefragt hat, ist das ein rechtsfreier Raum? Nein, das dann eben auch umzusetzen, dieses Recht eben auch umzusetzen und Plattformen zu verpflichten, ihre Systeme so zu designen, dass sie eben sicher sind. Und dann, was ich auch sehe in 10 Jahren ist, nicht Monopole, wie wir sie jetzt sehen, ein großes Google, ein großes Meta, ein großes TikTok, die den ganzen Markt beherrschen und alle anderen, die danach kommen, alle Alternativen, die vielleicht besser sein könnten, die sicherer sein könnten, die uns besser schützen könnten, alle sofort aufzufressen oder gar nicht groß werden zu lassen, sondern so wie in anderen Bereichen auch, ein Markt, wo es Konkurrenz gibt, wo ich als Nutzerin auch eine Wahl habe, ob ich auf die Plattform gehe, wo ich irgendwie 3 Dickpics pro Minute bekomme oder wo ich auf die Plattform gehe, wo ich irgendwie geschützt bin davor. Und das habe ich im Moment nicht. Das heißt, für mich ist im Moment, entweder ich bleibe auf der Plattform oder ich gehe von der Plattform runter. Und das sehe ich in 10 Jahren. Ich sehe Plattformen, die nach unseren Maßstäben designt sind, nach unseren Grundwerten, also die jetzigen, die es jetzt gibt. Und ich sehe, dass diese Monopole aufgebrochen werden. Und das ist Konkurrenz gibt, sodass ich als Nutzerin entscheiden kann, wo gehe ich drauf und wo gehe ich nicht drauf.
Finde ich gut, unterstütze ich. Wenn wir in unserem Rhythmus bleiben, dann reden wir beide in 2,5 Jahren wieder miteinander und dann werden wir reflektieren, wie weit wir auf dem Weg dorthin gekommen sind. Danke dir für dieses schöne Gespräch. Meine letzte Frage für dich ist, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Ich möchte diesen Podcast beenden mit dem Song von Emmanuel Orvigeur, Llamame cuando llegas. Das ist ein argentinischer Sänger und es ist einfach ein wunderschöner Song.
Danke dir für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
algo así como, no sé. Si te llamo, vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo. Yo ya estoy listo. Guarangata de mujer.
Was für ein abgefahrener Podcast. Noch immer beschäftigt mich die Frage, wie es sein kann, dass ein kleines Unternehmen, das sich für ein faires Internet einsetzt und Menschen, die von Gewalt betroffen sind, von digitaler Gewalt betroffen sind, so in das große Fahrwasser und so in den Mittelpunkt geopolitischer Auseinandersetzung kommt. Super spannend. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, damit wir auch Menschen wie Annalena diesen Raum geben können, dann schau mal bei Steady vorbei. Ansonsten freue ich mich, dass du wie immer zugehört hast. Erzähl deinen Freundinnen von diesem Podcast und bis zum nächsten Mal.